Ich bin in der Pause angesprochen worden. Ich möchte es nochmal ganz kurz nochmal erklären und klarstellen, wegen dem aus den Städten ziehen. Es ist ja so, dass es vielleicht uns unangenehm ist, wenn wir denken, wir müssen aus den Städten rausziehen, aber es ist wirklich so, wenn Ellen White sagt, es wäre gut, wenn wir jetzt schon aus den Städten gehen würden, also vorher schon, vor der Zeit, dann hat sie an anderer Stelle aber auch gesagt, es ist nicht gut, wenn alle gleichzeitig rausziehen. Nämlich sie hat an einer Stelle mal das gepredigt und auf einmal ist die ganze Gemeinde rausgezogen. Es gab ein großes Durcheinander und hat sie gesagt, nein, an sowas auch nicht gedacht. Also ich denke, sie hat dann auch gesagt, es wäre besser, dort zu leben, wo die Einflüsse vom Negativen nicht so stark sind, nämlich mehr, wo es ländlicher ist. Aber Gott möchte jedem selbst zeigen, wo er leben sollte. Aber in der Endzeit, ab dem Sonntaggesetz, sagt sie ganz klar, da ist es spätestens, dass wir aus den großen Städten rausgehen sollen. Ja. Und es vorbereiten sollen, dann auch die kleineren zu verlassen. Nun auch der Grund, warum wir aus den großen Städten rausgehen sollen. Ich denke, der erste Grund, dass wir denn, weil wir keine Nahrungsmittel mehr kaufen können in den großen Städten, wie Gott uns helfen wird in der Endzeit, ist sicherlich, gibt es mehrere Möglichkeiten. Gott kann uns helfen durch Engel, er kann uns helfen durch Manna, was im Himmel fällt, er kann uns helfen durch Raben, die kommen, aber er kann uns auch helfen, indem er uns vielleicht irgendwo einen Garten gibt, wo wir auf einmal ein bisschen Gemüse haben oder andere Dinge haben, die wir dann haben können. Wie Gott hilft oder dass er Nachbarn hat, die uns was schenken. Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie Gott hilft. Und ich denke, sicherlich ist das nicht der Hauptgrund, warum wir aus den Städten rausgehen sollen. Gott kann uns auch in der Stadt mit Nahrungsmitteln versorgen, das ist klar. Aber ich denke, der Hauptgrund ist sicherlich der, weil Gott seine Gerichte über die Städte schickt und er uns vor diesen Gerichten bewahren möchte. Ich möchte noch eine Sache euch noch empfehlen. Ich habe gestern da gesprochen über die charismatische Bewegung und auch über die Lieder, die sie dort singen. Und es gibt mittlerweile ein interessantes Buch, was vor ungefähr 4-5 Monaten auf den Markt gekommen ist. Das Buch heißt Worship bis zum Abwinken. Der Autor ist Luca Rini. Es ist herausgekommen im Bethanien Verlag. Das Buch ist mittlerweile ausverkauft, sagst du, ja? Aber soweit ich gehört habe, soll es neu aufgelegt werden. Ja? Das Buch wird sicherlich das wieder neu geben, ja, von Luca Rini. Das ist, und zwar dieser Luca Rini war ein ehemaliger Lobpreisleiter. Er hat in Gemeinden, in Willow Creek Gemeinden, in so Art charismatischen Gemeinden, aber auch nicht charismatischen Gemeinden, hat er so die Lobpreisbands geleitet und hat das auch ziemlich in Amerika forciert. Einer der leitenden Leute war er und er hat dann gemerkt, dass dieses moderne christliche Musik mit Band und mit Rockmusik und mit Schlagzeug, dass das eine Verführung ist. Und er hat ein Buch darüber geschrieben. Das Buch ist unglaublich gut und wichtig und aktuell. Kann ich euch nur empfehlen, das Buch einmal zu kaufen und zu lesen. Das heißt Worship bis zum Abwinken. Bethanien Verlag von Luca Rini. Dann bin ich gestern angesprochen worden von einigen, die mich gefragt haben, wie denn das mit Daniel 11 aussieht. Und ich habe gehört, dass es wohl einige Unterlagen so gibt, was so kursiert hier über Auslegungen von Daniel 11. Ich möchte euch in 5 Minuten, für diejenigen, die es interessiert, ganz kurz einige Stichpunkte nennen, was ich in Daniel 11 so erkenne, was ich dort sehe. Wer noch mehr Fragen hat, kann mich gerne noch hinterher ansprechen. Wer sich damit nicht auskennt und nichts versteht, ist auch nicht schlimm. 5 Minuten ist es vorbei. Aber die es interessiert, die können vielleicht ein paar Inhaltspunkte da bekommen, was in Daniel 11 hier wichtig ist. Es ist Folgendes, ganz kurz, Daniel 11 ist parallel zu Daniel 8. Die sind sehr ähnlich, sehr deutlich ähnlich in der Parallelität zu sehen. In Daniel 11, Vers 1 bis 3 haben wir zuerst die persischen Könige erwähnt und dann in Vers 3 den mächtigen König, das ist der Alexander der Große, der König von Griechenland. Und dann steht hier in Vers 4, aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die 4 Winde des Himmels zerteilt werden. Nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Das heißt, das haben wir jetzt hier, die Stelle, wo jetzt Alexander der Große stirbt und wo denn sein Reich aufgeteilt wird in die 4 Diadochenreiche. Und dann steht hier am Ende von Vers 4, denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Und dann geht es los mit den Königen vom Süden und vom Norden. Und unsere alte Auslegung sagte, das sind jetzt diese Diadochenreiche, vor allem die Ptolemäer und Seleukiden, die gegeneinander kämpfen hier. Aber das ist nicht ganz mehr haltbar, diese Auslegung. Denn in Vers 4 am Ende steht Folgendes. Das Wort Fremde, was hier steht, heißt eigentlich wörtlich übersetzt, es wird anderen als jenen zuteil werden. Sein Reich wird zerstört und anderen als jenen zuteil werden. Und die jene, das sind die 4 Diadochenreiche. Und dann steht hier, sein Reich wird aber anderen als jenen zuteil werden. Und die anderen als jene sind dann schon die Römer. Wir haben also in Kapitel 11, Vers 4 am Ende bereits die Römer erwähnt. Und damit sind wir schon nach den Diadochenreichen. Jetzt haben wir von den Versen 5 bis zum Ende, 45, Kämpfe zwischen dem König vom Norden und dem König vom Süden. Der König vom Norden ist, denke ich, ziemlich deutlich in dem mittleren Teil das Papsttum. Und zwar kann man sagen, dieser ganze Abschnitt kann man in drei Teile teilen, Daniel 11. Der erste Teil ist Verse 5 bis 29. Der zweite Teil ist Verse 30 bis 39. Und der dritte Teil Vers 40 bis 45. Der zweite Teil ist recht deutlich auszulegen, denn hier sehen wir, dass der König vom Norden das Papsttum darstellt, die gleichen Merkmale wie das kleine Horn in Daniel 8. Exakt identisch. Der König vom Norden und vom Süden, wer ist das? Der König vom Norden, wenn man vom Israel ausschaut, wer kam vom Norden, wer kam vom Süden? Vom Norden her kam Babylon, sie sind zwar mehr östlich gelegen, aber sie kamen immer über den Euphrat-Tigris, dann über Haran herunter, vom Norden her also gegen Israel, und vom Süden her kam Ägypten. Und Babylon ist symbolisch gesehen eine religiöse Macht, abgefallene Kirche. Und Ägypten ist ein Symbol für eine staatliche Macht. Also wir haben hier eigentlich Kirche und Staat, König vom Norden, König vom Süden. Die Verse 5 bis 29 sind jetzt recht schwierig auszulegen. Das ist einfach die Zeit irgendwo, Ende des Römischen Reiches bis hin das Papsttum, was im Mittelalter Macht gewinnt. Verse 30 bis 39 sind das Mittelalter, wo das Papsttum die Macht hat. Und ab Vers 40 haben wir die Zeit des Endes. Hier geht es ab Vers 40 um die Endzeit. Und ich denke, hier haben wir auch eine symbolische Bedeutung. Und ganz kurz einige Marksteine von Vers 40 bis 45. Hier steht, dass der König vom Norden sich mit dem König vom Süden messen wird und ihn eigentlich überschwemmen wird. Das heißt, dass hier die Kirche den Staat überschwemmen wird, dass also die Kirche hier den Staat vereinnahmen wird. Das gleiche haben wir auch in Offenbarung 17 dargestellt, wie die Hure auf dem Tier sitzt und das Tier lenkt. Und dann werden sozusagen der König vom Norden und vom Süden zusammenarbeiten. Kirche und Staat werden zusammengehen, um am Ende gegen Gottes Volk vorzugehen. In Vers 41 heißt es, er wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Da steht im Grundtext eigentlich, viele werden stürzen, straucheln, fallen. Das heißt, das herrliche Land, das ist Israel, übertragen das geistliche Israel. Dass hier diese Macht, diese religiöse Macht am Ende in das geistliche Israel einfällt und viele werden abfallen. Das ist also die Sichtung, der Abfall hier. Dann haben wir in Vers 44, ich überspringe einige Verse jetzt hier, die ein bisschen schwieriger sind. Vers 44 heißt, es werden ihn Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Osten und Norden ist die Himmelsrichtung Gottes. Osten ist die Himmelsrichtung der Befreiung. Jesus kommt vom Osten wieder. Norden ist die Himmelsrichtung des Thrones Gottes. Es werden ihn Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Das heißt, hier kommt von Gottes Seite, von Gottes Volk her, eine Botschaft, die ihn erschreckt. Und es ist der laute Ruf. Gerüchte erschrecken ihn, das heißt, der laute Ruf, der verkündigt wird, der ihn in den Grundfesten erschüttern wird, die Kirche nämlich. Weil hier Gottes Botschaft mit Macht verkündigt wird. Und dann steht, er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Das heißt also, dass jetzt hier am Ende er auszieht, denn wegen dieser Gerüchte wird er dann einen Gegenschlag führen gegen Gottes Volk, um sie zu verderben. Das ist die Verfolgung, dass er jetzt hier versucht, Gottes Volk anzugreifen, zu verderben. Und er wird es tun, indem er jetzt auszieht vom Meer zum herrlichen heiligen Berg. Der herrliche heilige Berg, Vers 45, ist Gottes Volk. Aber er wird seine Zelte dazwischen aufschlagen. Er wird also gehindert werden, bis zum Berg vorzudringen. Er wird vorher stehen bleiben müssen, seine Zelte dort aufschlagen. Und dann wird es ein Ende mit ihm nehmen und niemand wird ihm helfen. Das ist auf Morgen 18, der Untergang Babylons, beschrieben, noch bevor Jesus wiederkommt, wird Babylon untergehen und es wird zerstört werden. Das ist genau der Punkt, wo es hier heißt, dass es mit ihm ein Ende nimmt, mit dem König vom Norden, und er zugrunde gehen wird. Also es ist hier sozusagen die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse dargestellt, in diesen letzten 5 Versen, was wir in diesem Seminar auch eigentlich drin haben. Ja? Den lauten Ruf haben wir drin, wir haben drin die Sichtung, wir haben drin die Verfolgung und am Ende, wie er zum letzten Schlag ausholt, aber Gott siegen wird und es mit ihm ein Ende nehmen wird und Gottes Volk befreit werden wird. 12 Vers 1 ist dann die Befreiung von Gottes Volk. So ganz kurz der Rahmen skizziert eigentlich, was ich hier in Offenbarung 11 in den letzten Versen drin sehe. Und ich denke, es harmoniert auch recht gut mit den anderen biblischen, prophetischen Ketten und den Aussagen Ellen Whites über die Endzeit. Gut, die Seele könnte immer noch viel dazu sagen. Wer noch Interesse hat, mehr darüber zu wissen, kann mich die Herren auch noch ansprechen nach dem Vortrag. Kommen wir zum Punkt der Sichtung. Angenommen, du würdest eine lange Bahnreise unternehmen. Der Zug hat ein kleines Tempo vorgelegt. Du fühlst dich wohl. Letztens bin ich von Frankfurt nach Köln gefahren mit dem ICE. Das war der neue ICE, ICE 3. Der fuhr mit 300 Stundenkilometern durch die Gegend. Ich habe mich recht wohl gefühlt da drin. Das war schön. Der fuhr schön, schön gleichmäßig. Man fühlte sich schön geborgen da drin. Du freust dich auf das Ende der Reise und du kannst es kaum erwarten, dort zu sein, wo du hin möchtest. Aber es sind noch einige Dinge unklar. Du fragst dich, wie wird es weitergehen mit dem Zug? Wird er wirklich dort ankommen, wo ich hin will? Wird er vielleicht eine Station vorher stehen bleiben und ich muss aussteigen und das letzte Stück zu Fuß gehen? Wird eventuell sogar der Zug kurz vorher in einer anderen Richtung abbiegen? Und wenn ich drin bleibe, bin ich am Ende auf dem falschen Gleis? Bin ich nicht da, wo ich hin möchte? Oder wird eventuell sogar der Zug vielleicht einen Unfall bekommen? Und das Einzige, was ich noch machen könnte, ist abzuspringen. Naja, bei 300 Stundenkilometer vielleicht nicht ganz, aber vielleicht, wenn er gerade mal langsam fährt, dass ich im letzten Moment noch abspringe vom Zug. Das heißt, um zu wissen, wie ich mich verhalten muss, um zu wissen, was ich tun soll, muss ich wissen, was mit dem Zug passiert. Glücklicherweise hast du vielleicht eine Karte, wo das drinsteht, wo die Bahnstrecke eingezeichnet ist, wo genau beschrieben ist, wohin der Zug fahren wird, wie die Reise verlaufen wird. Und du kannst danach deine Entscheidung treffen. Die Frage ist, übertragen jetzt, was wird mit der Gemeinde in den letzten Tagen geschehen? Ich denke, diese Frage sollte jeden Adventisten interessieren. Wie die Zugreisenden wissen müssen, ob der Zug an ihrem Bestimmungsort ankommt, so müssen auch wir herausfinden, ob die Gemeinde am Ziel ankommen wird. Wird sie bis zum Ende durchhalten? Werden die Treuen die Gemeinde verlassen müssen? Oder werden die Treulosen ausgesichtet? Das sind Fragen, die wir uns heute Morgen stellen wollen und auch Antworten darauf finden wollen. Gucken wir uns erstmal die Gemeinde an sich an. Die Gemeinde, Ekklesia, heißt eigentlich die Herausgerufene. Sie ist herausgerufen. Gott rief Abraham aus dem Heidentum heraus. Er rief in das Volk Israel aus Ägypten heraus. Und er rief dann nachher die Christen aus dem Judentum heraus. Und als die Christen wieder abgefallen waren, rief er die Protestanten aus der katholischen Kirche heraus. Und er rief, auch als die protestantischen Gemeinden nicht mehr so verkündigt haben, geglaubt haben, wie Gott es wollte, rief er die Eventbewegung aus dem Protestantismus heraus. Gott hat immer wieder sein Volk herausgerufen und etwas Neues mit ihnen angefangen, begonnen. Und die Frage ist, wie wird es in der Endzeit sein? Wie wird die letzte Wegstrecke aussehen, wie Gott sein Volk führen wird? Ich lade euch ein, mit mir Hebräer 12 aufzuschlagen. Hebräer 12, Verse 26 und 27. Da heißt es, seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, aber jetzt verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Das heißt, Gott sagt, Gott wird seine Gemeinde erschüttern. Und was bleibt und was geht raus? Das, was nicht erschüttert werden kann, das, was feste bleibt, das wird bleiben in der Gemeinde. Und das andere, was erschüttert werden kann, wird herausgehen. Das heißt, am Ende, in den letzten Tagen wird Gott seine Gemeinde reinigen, nicht indem er die Treuen herausruft und wieder was Neues beginnt. Gott wird seine Gemeinde reinigen, indem er die Untreuen aussichtet. Jesaja 41, Vers 16. Jesaja 41, Vers 16 ist auch ein Text, der hier darauf zu beziehen ist. Jesaja 41, Vers 16. Hier sagt Gott, du sollst sie worfeln, wie der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des heiligen Israels. Was sagt Gott hier? Er hat den Begriff des Worfelns. Was ist denn das Worfeln? Nun, wir kennen das heute vielleicht nicht mehr, aber man hat ja damals, wenn man die Ernte eingebracht hat, hat man das Getreide zusammengebracht, dann hat man das erstmal den Spreu vom Weizen getrennt, indem die Ochsen dann darauf rumgetreten sind und immer im Kreis gelaufen sind. Und dann musste man das jetzt aber auch sichtbar trennen. Man wollte nur den Weizen in der Hand haben hinterher. Und da hat man beim Worfeln, hat man dann das Getreide, den Weizen und die Spreu zusammen in die Luft geworfen. Und da der Weizen schwer ist und das und die Spelzen, die Spreu leicht ist, hat dann der Wind die Spreu weggeweht und der Weizen fiel wieder runter und blieb liegen. Das musste man dann oft tun, damit am Ende nur noch der reine Weizen übrig geblieben ist. Das ist ein Bild, was Gott hier gebraucht für die letzte Zeit, dass Gott seine Gemeinde worfelt. Das heißt, dass hier diejenigen, die nur Spreu sind, am Ende weggetragen werden und diejenigen, die Weizen sind, bleiben werden. Und genau das sagt auch Ellen White. Sie sagt in dem Buch Selected Messages, Band 2, Seite 380, es mag so aussehen, als fühle die Gemeinde, aber sie fällt nicht. Sie bleibt, während die Sünder aus Zion ausgesichtet werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist eine furchtbare Prüfung, aber es hilft nichts. Sie muss stattfinden. Was sagt Ellen White? Sie sagt, die Gemeinde wird nicht fallen. Sie wird triumphieren. Es wird so aussehen, als fühle die Gemeinde. Und das ist schon etwas, was uns zeigt, dieser eine Satz. Es wird so aussehen, als fühle die Gemeinde, dass es Probleme geben wird. Dass wir denken werden, Gottes Gemeinde, die Adventgemeinde ist verloren, ist vorbei, ist abgefallen. Es mag so aussehen. Aber sie sagt, aber sie fällt nicht. Sie fällt nicht. Wenn wir wissen, was geschehen wird, dann können wir uns auch entsprechend darauf einrichten, unsere Entscheidungen entsprechend treffen. Wenn ich denken würde, am Ende will Gott sein Volk reinigen, indem er die Treuen rausruft und was Neues beginnt, dann würde ich euch alle aufrufen, aus der Gemeinde auszutreten. Weil ich sagen würde, irgendwo gibt es mal Probleme, also lassen wir alle austreten, wollen wir was Neues machen. Aber weil Gott uns sagt, es wird Probleme geben in der Gemeinde, das sagt er. Aber Gott sichtet seine Gemeinde dadurch, dass die Treuen bleiben und am Ende die anderen, die Treulosen, herausgehen werden. Das gibt mir die Sicherheit, dass ich wissen kann, Gott ruft mich auf, in der Gemeinde zu bleiben. Auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist. Der Dr. Veit hat ein gutes Bild da gebraucht. Er hat gesagt, es mag sein, dass es in der Gemeinde stinkt. Aber er sagt, in der Arche hat es auch gestunken. Und die Arche war aber der einzige Ort, wo es Rettung gab. Wer aus der Arche ausgestiegen ist oder aussteigen wollte, ja. Wem es zu sehr gestunken hat in der Arche, das war schwierig. Ja. Das heißt, Gott ruft uns auf, er sagt, Gottes Gemeinde wird bleiben und er ruft uns auf, drin zu bleiben. Was sind die Gründe, warum es einen Abfall, eine Sichtung geben wird? Ich denke, die Sichtung wird nicht auf einen Schlag kommen, auf einmal sind ganz viele weg, sondern es ist ein Prozess, der stattfindet. Und dieser Prozess, in dem sind wir mittendrin, in diesem Prozess der Sichtung. Weil irgendwann wird ein Punkt kommen, wo es eine sichtbare Trennung geben wird. Was sind die Gründe für den Abfall? Erstens, das Eindringen von Irrlehren in die Gemeinde. 1. Timotheus 4, Vers 1. 1. Timotheus 4, Vers 1. Das heißt, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Das heißt, es wird falsche Lehren geben. Ich habe hier auch ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, Gott wird sein Volk aufrütteln. Wenn andere Mittel versagen, dann werden Irrlehren aufkommen, die sie sichten werden, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist ein interessantes Zitat, was sie hier bringt. Warum werden Irrlehren aufkommen? Sie sagt, Gott wird es zulassen, dass Irrlehren aufkommen. Warum? Um die Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, wenn Irrlehren aufkommen in der Gemeinde, dann wird es sichtbar werden, wer treu ist und wer den Irrlehren nachfolgt, anhängt. Die Irrlehren werden eine Sichtung hervorrufen. Satan trachtet danach, die Annahme einzuführen, dass eine große Reformation unter Siebenten-Tags-Adventisten stattfinden soll. Und dass diese Reformation darin bestünde, die Lehren aufzugeben, die als Säulen unseres Glaubens dastehen. In der Vorsehung Gottes muss den eindringenden Irrtümern die Stirn geboten werden. Die Glaubenssäulen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, sollen bewahrt werden. Und sie werden bewahrt werden. Wie Gott es durch sein Wort und das Zeugnis seines Heiligen Geistes angezeigt hat. Er ruft uns auf, die fundamentalen Grundsätze, die auf unbestreitbare Autorität aufgebaut sind, mit dem Griff des Glaubens festzuhalten. Das heißt, es wird die Meinung aufkommen, die Annahme, wir müssen unsere grundsätzlichen Lehren aufgeben. Natürlich, es kann sein, dass Gott auch neues Licht gibt. Zum Beispiel, wenn wir gestern darüber nachgedacht haben, über Daniel 2, kann sein, dass Gott auch manchmal neue Erkenntnisse gibt. Aber wenn Gott neue Erkenntnisse gibt, dann heißt das nicht, dass wir unsere alten Glaubensauffassungen, die wir alle haben, aufgeben. Das neue Licht wird harmonisch mit dem alten Licht zusammenpassen. Es wird es ergänzen, vertiefen, erweitern, aber nicht dagegen stehen. Und die Säulen des Glaubens werden bewahrt werden, sagt sie. Es kann sein, dass es nicht unbedingt die Mehrheit ist. Es kann sein, dass es nicht unbedingt die Intelligenten sind, die sie festhalten. Aber sie werden bewahrt werden. Diejenigen, die jetzt wanken und in der Versuchung stehen, dem Beispiel von Abgefallenen zu folgen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister, werden gewiss auf der Seite derer gefunden werden, die das Gesetz beiseite setzen, wenn sie nicht umkehren und sich fest auf das Fundament des Glaubens stellen, der einst den Heiligen gegeben wurde. Das heißt, wer jetzt wankt, wer in der Versuchung steht, diesen falschen Lehren zu folgen, sagt sie, er soll umkehren. Umkehren und sich fest auf das Fundament des Glaubens stellen. An dem festhalten, was Gott uns gezeigt hat in seinem Wort. Wenn durch Einführung irrtümlicher Theorien die Sichtung kommt, gleichen die oberflächlichen Bibelleser, die nirgendwo verankert sind, dem Flugsand. Das bedeutet, selbst wenn du vielleicht an den Grundlehren festhalten willst, aber deine Bibel nicht liest und dich auf den Prediger verlässt, der doch immer so schön ist, alles auslegen kann, dann wirst du am Ende dem Flugsand gleichen. Du kannst dich nicht auf das verlassen, was andere sagen. Die einzige Sicherheit, die du hast, ist, dass du selbst gegründet bist in Gottes Wort. Das ist auch der Grundsatz, den wir haben, dass wir überzeugt sind, jeder Gläubige kann Gottes Wort verstehen und Gott möchte jeden in seinem Wort festigen. Deswegen machen wir auch dieses Seminar, damit du und ich, damit wir gefestigt werden in Gottes Wort. Damit wir wissen, warum wir das glauben, was wir glauben. Es reicht nicht, dass du das glaubst, was du glaubst. Und dass du die feste Meinung hast, ich halte daran fest. Petrus war sich auch sicher. Ich werde daran festhalten und ich werde dich nicht verleugnen. Es reicht nicht aus, dass wir den Grundsatz haben, ich möchte an dem festhalten, was ich glaube. Wir müssen auch wissen, warum wir es glauben. Denn wenn jemand morgen kommt und was verkündigt, was nicht Gottes Wort ist, was eine Irrlehre ist, und du hast keinen Grund für dein Glauben, dann wirst du wie im Flugsand hinweg geweht werden. Du musst also auch wissen, warum du etwas glaubst. Und wisst ihr, wie man das am besten macht? Wie ihr den besten Grund bekommt für euren Glauben? Gebt anderen Bibelstunden. Wenn du Gottes Wort weitergibst an andere, dann musst du selbst dann gegründet sein. Wenn der andere eine Frage stellt, dann musst du die Frage beantworten können. Und wenn du sie nicht beantworten kannst, dann wirst du dich zu Hause hinsetzen und wirst nachschlagen und nachschauen und wirst studieren. Indem du anderen Gottes Wort weitersagst, indem du anderen Menschen aus Gottes Wort lehrst, wirst du selbst gegründet werden in Gottes Wort. Natürlich, es kann vielleicht nicht jeder. Wenn du es nicht kannst, dann solltest du dich damit beschäftigen. Dann solltest du dir von deinem Prediger Bibelstunden geben lassen und die nochmal durchstudieren und sagen, warum glaube ich das denn, dass der Sabbat Gottes Tag ist? Wir brauchen einen festen Grund für unseren Glauben. Wer seine Bibel nur oberflächlich liest, wer nur am Morgen seinen Kalenderzettel liest, ich denke, das ist zu wenig. Welche biblischen Grundsätze werden denn abgelehnt? Worum geht es denn? Ich möchte einige Dinge aufzählen, die wir heute sehen. Wo es heute innerhalb der Gemeinde diese Dinge gibt. Ich möchte sie beim Namen nennen. Erstens, die Heiligtumslehre und das Untersuchungsgericht ab 1844. Aus dem Buch Christus kommt bald heißt es, Seite 126, der Feind wird falsche Lehren einführen, wie die, dass es kein Heiligtum gibt. Dies ist einer der Punkte, weswegen manche vom Glauben abfallen werden. Das heißt, es kommt die Irrlehre auf, es gibt im Himmel kein Heiligtum. Und dass Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum auch nicht wichtig ist. Und dass es auch kein Gericht gibt im Himmel vor Jesu Wiederkunft. Es gibt auch heute schon diese Dinge, die wir sehen können. Zweitens, die Frage der Naherwartung, der Wiederkunft Jesu. Petrus sagt, 2. Petrus 3, Vers 3 und 4, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? In der letzten Zeit höre ich immer öfter, dass man sagt, man kann nicht mehr sagen, Jesus kommt bald wieder. Da steht nicht bald, da steht plötzlich. Und da sagt man, naja, es kann sein, dass Jesus auch erst in 1000 Jahren wiederkommt. Er kann heute erst in 1000 Jahren kommen. Und dann ersetzt man das Wort Naherwarten durch das Wort Stetsbereitschaft. Nun, wir brauchen auch eine Stetsbereitschaft, natürlich. Denn wenn ich heute sterbe, muss ich ja bereit sein, Jesus zu begegnen, weil für mich der nächste Moment Jesu Wiederkunft ist. Aber, meine Lieben, die Stetsbereitschaft darf niemals die Naherwartung ersetzen. Denn Stetsbereitschaft bedeutet, dass ich mit Jesus im Reinen bin. Dass, wenn ich jetzt sterbe, dass ich dann erlöst bin. Dass ich weiß, ich bin dabei. Aber die Naherwartung sagt, ich erwarte Jesus Christus persönlich in den Wolken des Himmels, dass er bald kommt. Und die Vorbereitung auf die Naherwartung, auf Jesu wirkliches Kommen, ist eine andere als die Vorbereitung auf den Tod. Denn die Stetsbereitschaft brauchten alle Christen zu allen Zeiten. Die Naherwartung, die Vorbereitung auf die letzten Ereignisse, ist vor allen Dingen für uns heute wichtig. Für die, die wir die letzten Ereignisse erleben. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Stetsbereitschaft und die Naherwartung. Und die Tendenz ist heute, dass die Naherwartung ersetzt wird durch die Stetsbereitschaft. Und das ist äußerst gefährlich. Denn wenn wir anfangen, die Naherwartung zu leugnen, dann fangen wir an und sagen, wir leben auch gar nicht mehr in der Endzeit. Wenn wir nicht in der Endzeit leben, dann müssen wir auch gar nicht unbedingt Gottes Wort weitersagen, den anderen Menschen. Dann müssen wir auch nicht Gottes Werk beenden. Da fehlt die Dringlichkeit, da fehlt das Bewusstsein für unseren Glauben und auch für das Gericht Gottes im himmlischen Heiligtum. Da kann man auch sagen, da ist doch kein Gericht im Himmel da, das aus 1844 begonnen hat. Es ist eins, was zum anderen führt. Und man merkt irgendwo, wenn man einen Dominostein umwirft, dann fallen viele andere hinten durch weg. Und dann kommt gleich der nächste Punkt, dass man dann sagt, ja, und dann ist auch Ellen White nicht so wichtig, denn sie sagt ja, wir leben in der Endzeit. Und sie spricht von einer Erwartung, also hat sie auch nicht ganz recht gehabt. Und dann fängt man an, einen zum anderen auf einmal zu kippen. Und man merkt dann, dass man auf einmal den Boden unter den Füßen verliert. Wie auf einmal, das wie im Treibsand ist. Auf einmal weiß man gar nicht mehr, wo steht man überhaupt. Der dritte Punkt, Grundsätze, die abgelehnt werden, Gültigkeit von Gottes Gesetz. Uns wird die heftigste Gegnerschaft von den Adventisten her begegnen, die sich gegen Gottes Gesetz stellen. Dass man sagt, na, Gottes Gesetz ist nicht mehr notwendig, es ist am Kreuz abgetan. Es gibt auch in unseren Reihen welche, die etwas lehren und glauben. Wenn man fragt, warum sie den Sabbat halten, dann sagen sie, naja, den Sabbat halte ich vielleicht noch, weil Jesus ihn gehalten hat, aber das Gesetz brauchen wir nicht mehr. Meine Lieben, das Gesetz Gottes, es ist Gottes Wesen, das ist Gottes Grundsatz, das ist sein Charakter. Natürlich, wir können durch das Gesetz nicht selig werden, das ist klar. Selig werden wir allein durch Jesus Christus. Aber wenn wir das Gesetz zur Seite tun, wer sagt uns denn, wie wir mit Jesus leben sollen? Wie Gott ist? Das Gesetz ist ja der Maßstab, was Gott uns zeigt, wie wir ihn lieben können, wie wir unseren Nächsten lieben können. Und gerade der Sabbat, haben wir ja eben gehört, ist ja das Zeichen der Treue zu Gott für die Endzeit. Und wenn Gottes Gesetz nicht mehr gilt, dann kann ich am Ende auch sagen, wenn das Sonntagsgesetz kommt, es gilt ja nicht mehr, also kann ich ja auch ohne Gewissenskonflikte auch den Tag der Anbetung ändern. Viertens. Ellen G. White wird als Prophetin für unsere Zeit, für unsere heutige Zeit, abgelehnt. Nun, wenn man diese Adventisten fragt, dann sagen sie durchaus, naja, sie ist eine Prophetin, richtig. Aber für damals nur. Heute hat sie keine Bedeutung mehr. Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 50. Die allerletzte Täuschung Satans wird darin bestehen, das Zeugnis des Geistes der Weissagung wirkungslos zu machen. Warum? Gott hat uns viele Dinge gesagt, in der Bibel durch die Prophetie, aber auch viele Dinge durch Ellen White. Und zwar Dinge gerade, die für die Endzeit wichtig sind, für uns wichtig sind. Ich glaube, dass Ellen White ihre Aussagen für uns heute viel wichtiger sind als vor 150 Jahren. Weil wir jetzt in der Phase sind, wo dieser Kampf losgeht, wo die letzten Ereignisse kommen. Und genau da brauchen wir ja das, was Gott uns sagen möchte. Und ich habe gestern einen guten Vergleich gehört. Die Prophetie ist so etwas wie eine Karte, ein Autoatlas, der uns den Weg zeigt. Und Ellen White, was Gott uns gesagt hat durch sie, ist etwas wie eine Stadtplan, wo wir noch ein paar mehr Einzelheiten drin haben, die uns helfen sollen, auf den letzten Metern des Weges auch dort den richtigen Weg zu finden. Der Autoatlas ist durchaus richtig und gut, aber es ist noch eine Hilfe, wenn wir noch einen Stadtplan haben, wenn wir in der nächsten Stadt sind. Und so hat Gott uns Dinge gegeben, die uns helfen sollen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wenn wir das nicht lesen und nicht glauben, dann tun wir uns selbst der Hilfe Gottes abschneiden. Fünftens, die Inspiration der Bibel. Das ist der letzte Angriff, der sehr deutlich wurde und wird. Vielleicht kennt ihr das Buch von Eldon Thompson, Inspiration. Ich denke, dass dieses Buch genau einen dieser Angriffe auf die Inspiration darstellt. Es heißt, Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 19, wer die Bibel nur oberflächlich liest, wird bei seinen oberflächlichen Kenntnissen, die er für besonders tiefgehend hält, von Widersprüchen in der Bibel reden und die Autorität der Schrift in Frage stellen. Das ist die Zusammenfassung vom Eldon Thompson Buch. Hat Ellen White schon vor vielen Jahren gesagt und gesehen und gewusst. Wir haben einen Angriff auf die Inspiration der Schrift. Und man sagt, die Schrift ist zwar inspiriert, aber es bedeutet, dass der Schreiber selbst inspiriert war und beim Schreiben der Schrift selbst, beim Aufschreiben, da können auch Fehler drin gewesen sein. Da kann er falsche Gedanken gehabt haben. Und deswegen ist es eigentlich unsere Aufgabe, zu überlegen, wo ist das richtig und wo ist falsch. Und die Bibel ist eigentlich kein Buch, wo wir unsere Grundlagen finden, sondern es ist eigentlich nur ein Fallbeispielbuch. Das heißt, es ist ein Buch, wo man findet, wie Menschen mit Gott, was wir Menschen mit Gott erlebt haben, als ein Vorbild für uns, aber nicht als eine Richtschnur für uns, als eine Grundlage. Und dann habe ich die Freiheit eben, wenn der Mensch das mit Gott erlebt hat, ich kann andere Dinge mit Gott erleben, das kann sich ja ändern. Und schon ist die Frage, wer hat eigentlich den Maßstab für Gut und Böse und für Richtig und Falsch in der Hand? Das ist die Grundfrage. Die Frage ist, stelle ich mich unter Gottes Wort oder bin ich der Richter über Gottes Wort? Wenn ich mich über Gottes Wort stelle, dann bin ich im Endeffekt derjenige, der sage, ich tue das, was mir gefällt und suche das, was mir gefällt in der Wort, in der Bibel. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns unter Gottes Wort stellen, weil Gott hier zu uns spricht, weil die Bibel die Grundlage unseres Glaubens ist, die alleinige Grundlage. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, der Fels, auf dem wir stehen. Wenn man den wegnimmt, wo stehen wir dann noch? Diese Krise der Inspiration ist eine Krise, die momentan die Eventgemeinde in den Grundfesten erschüttert. Nicht nur in Deutschland, weltweit. Es mag so aussehen, als ob die Gemeinde fällt, aber sie fällt nicht. Was sind weitere Gründe für den Abfall? Erstens, das Eindringen von Irrlehren in die Gemeinde. Ich denke, hier müssen wir einfach wissen, was wir glauben, festhalten an dem, was wir haben. Aber ich denke natürlich, wenn wir auch Irrlehren begegnen, dann müssen wir trotzdem den Bruder, die Schwester, die vielleicht auch manche falschen Auffassungen haben, lieben. Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wir dürfen nicht in die Gefahr fallen, dass wir dann den Bruder mit ablehnen gleich, weil er vielleicht mal was anderes denkt, als wir sagen. Wir müssen bei den Grundsätzen bleiben und sie verteidigen, natürlich. Aber wir müssen trotzdem den Menschen, den anderen Menschen sehen und ihn lieben. Der zweite Grund, falsche Wunder, Erlebnisreligion, Schwärmerei. Wenn ich die Grundsätze der Bibel verlasse, dann stehe ich in der Gefahr, dass ich keinen klaren Blick mehr habe, wo Gottes Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Und dann stehe ich in der Gefahr, Wirken des falschen Geistes als Gottes Geist anzusehen. Ein Zitat von Ellen White dazu. Selected Messages Band 2. Satan wird seine Wunder wirken, um damit zu betrügen. Er will seine Macht als allen überlegen darstellen. Er wird Menschen krank machen und dann seinen satanischen Einfluss plötzlich von ihnen abziehen. Sie werden dann als geheilt angesehen. Diese angeblichen Heilungen werden auch Siebenten-Tags-Adventisten auf die Probe stellen. Wenn Menschen im Namen Gottes, im Namen Jesu Wunder tun, dann ist es sehr verführerisch. Dann sind wir auch geneigt, das als Gotteswirken anzusehen. Aber da muss man sehr genau aufpassen. Wer den Grund der Bibel verlässt, steht in der Gefahr, die charismatische Bewegung positiv zu bewerten. Und zu sagen, hier wirkt doch auch Gottes Geist. Und die haben sogar noch was uns voraus. Nämlich dort wirkt er mehr als bei uns. Und dann geht man hin und guckt von ihnen ab, wie sie den Heiligen Geist denn haben und was sie tun. Man lässt sich die Hände auflegen. Ich kenne Prediger und Vorsteher, die haben sich die Hände auflegen lassen von den Charismatikern. Als ich in Kasachstan war, habe ich auch einen Übersetzer gehabt, hat mich übersetzt dreimal und er ist dann hingegangen zu den Charismatikern, hat sie die Hände auflegen lassen, hat dieses Ruhen im Geist bekommen, hat in Zungen gesprochen. Er ist aus der Gemeinde ausgetreten. Er ist ein Predigtamt aufgegeben, ist aus der Gemeinde ausgetreten. Ein anderer Vorsteher unserer Gemeinschaft ist auch hingegangen, hat sie die Hände auflegen lassen. Er ist heute aktiv in der charismatischen Bewegung, predigt dort. Wer den Grund der Bibel verlässt, steht in Gefahr, dass er nicht mehr klar durchblickt, wo wirkt Gottes Geist und wo wirkt er nicht. In dieser Schwärmerei, in diesen falschen Wundern, dort mit weggeschwärmt zu werden. Natürlich, ich denke, wenn wir das erkennen, dass dort falsche Wunder geschehen, dann müssen wir auch überlegen, wie sieht denn Gottes echtes Wirken aus, wenn der Heilige Geist wirkt. Und manchmal ist es ja so, dass das Wirken des Heiligen Geistes sehr ähnlich aussieht in den äußeren Dingen wie das Wirken Satans. Deswegen, weil Satan ja Gottes Wirken nachmacht. Deswegen kann man an den äußeren Dingen niemals festmachen, das ist Gott und das ist nicht Gott. Sondern man muss die Grundlagen prüfen, die Grundsätze. Was glauben diese Menschen, die das tun? Was sind ihre Lehren? Und wenn das, was die Menschen glauben, mit der Bibel übereinstimmt, dann wirkt auch Gott durch sie, wenn sie Gott gehorsam sind. Aber wenn sie durch ihren Glauben geneigt sind, Gottes Wahrheiten in Frage zu stellen und nicht zu glauben und dann auch noch die Wunder tun und glauben, der Heilige Geist wirkt dort, dann ist es nicht Gottes Wirken. Solche Vorfälle wie in Indiana, ich habe gestern davon gesprochen, wo eben auch diese schwärmerischen Dinge in der Adventgemeinde waren, werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. Viel Unsinniges wird sichtbar werden. Es wird Musik mit Schreien, Schlagzeug und Tanzen geben. Der Verstand vernunftbegabter Wesen wird so sehr verwirrt werden, dass man ihnen keinen richtigen Entscheidungen mehr zutrauen kann. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Der Heilige Geist offenbart sich niemals durch Methoden, die an ein lärmerfülltes Tollhaus erinnern. Ich denke, das ist auch genau der Punkt, dass es auch in unserer Gemeinde momentan eine Bestrebung ist, solche Methoden im Gottesdienst, solche Methoden der Anbetung im Gottesdienst einzuführen. Drittens, ein Grund für den Abfall, weltlicher Lebensstil. Ich denke, es ist zwar richtig, dass wir wissen, wo die richtigen Lehren sind, dass wir wissen, wo der falsche Geist wirkt. Aber wir müssen uns auch selber fragen, wo stehe ich persönlich vor Gott? Wie sieht meine Hingabe an Gott aus? Testimonies, Band 5, Seite 81. All jene, die Schritt für Schritt den weltlichen Sitten nachgegeben haben, werden es nicht schwer finden, sich den dann herrschenden Kräften zu unterwerfen, jedenfalls eher, als sich selbst dem Spott, den Beleidigungen, den angedrohten Gefängnisstrafen und dem Tod auszusetzen. In dieser Zeit wird innerhalb der Gemeinde das Gold von den Schlacken getrennt. Dieser weltliche Lebensstil ist etwas, was sehr gefährlich ist. Warum? Weil wir nicht von heute auf morgen auf einmal weltlich geworden sind. Es ist etwas, was sich ganz langsam einschleicht. Ich fange an, hier Kompromisse zu machen und da Kompromisse zu machen und da das nicht mehr so genau zu nehmen. Und eins kommt zum anderen dazu. Und auf einmal bin ich, ohne dass ich das merke, ganz weit von Gott entfernt. Was für Dinge gibt es da? Wir lesen erstmal Römer 12, dann danach die Dinge, die es da gibt. Römer 12, Verse 1 und 2. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was sagt Paulus uns hier? Wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen. Denn die Maßstäbe dieser Welt sind dafür ausgerichtet, dem Egoismus, dem unbekehrten Menschen, sein Herz zu befriedigen. Sünde macht Spaß, natürlich. Sonst würde kein Mensch sündigen. Manchmal macht die Sünde auch den Gläubigen Spaß. Sonst würden auch die Gläubigen nicht sündigen. Aber die Frage ist, wie geraten wir darauf? Paulus sagt uns hier, ändert euch. Wo fängt das Ändern an? Im Denken. Dass wir eine Entscheidung treffen, nicht den Maßstäben der Welt zu folgen, sondern Gottes Maßstäben. Jene, die großes Licht und echte Vorzüge genossen haben, sie aber nicht angewandt und ausgelebt haben, werden unter verschiedenen Vorwänden vorgehen. Es mag sein, dass du immer die richtige Lehre glaubst und auch immer glauben wirst, aber wenn du sie nicht auslebst, wirst du am Ende verloren gehen. Die richtige Lehre schützt dich nicht davor, verloren zu gehen. Es geht darum, dich Gott ganz hinzugeben. Und ganze Hingabe an Gott heißt auch, nach seinen Maßstäben leben zu wollen. Wer sein Herz nicht von Jesu Liebe reinigen lässt, sondern Geld, Besitz, Ehre und Ansehen über Gott stellt, wird am Ende verloren gehen. Und jeder von uns ist da nicht gefeit. Die einzige Sicherheit, die wir darin haben, ist die Verbindung zu Jesus. Was ist weltlicher Lebensstil? Ich habe festgestellt, dass es heute in der Eventgemeinde immer schwieriger wird, über Lebensstil zu predigen. Warum? Weil man sagt, das ist meine Sache. Meine Privatsache. Da hast du mir nicht reinzureden. Aber meine Lieben, Gott redet dir rein in deinen Lebensstil. Es ist Gott nicht egal, welchen Film du dir heute Abend anschaust im Fernsehen. Oder ob du in der Diskothek bist oder nicht in der Diskothek bist. Es ist Gott nicht egal. Ich habe mal einige Dinge aufgezählt, was weltlicher Lebensstil ist. Erstens Konsumhaltung. Dass ich durch die Medien nur noch konsumiere. Dass ich in der Gemeinde nur noch konsumiere. Dass ich mich nicht mehr selber einbringe in der Gemeinde. Zweitens übermäßiger Fernsehkonsum. Auch falscher Fernsehkonsum. Dass mir Zeit geraubt wird, die ich für das Bibelstudium und für Gott viel besser brauchen könnte. Jeder heute klagt damit, dass er keine Zeit mehr hat. Aber zähl mal zusammen, wie viele Stunden du vor dem Fernseher sitzt, dann weißt du, wie viel Zeit du hast. Und wenn wir mehr Zeit in der Woche gebrauchen, vor dem Fernseher, als die Bibel zu lesen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn unser geistiges Leben nicht vorwärts geht. Drittens, schlechte Filme. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Und die Bilder prägen sich ein in unser Gedächtnis. Also die prägen uns. Rockmusik. Ich habe festgestellt, dass die Christen, die Rockmusik hören, das Feinempfinden verlieren, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Dass sie gar nicht mehr das merken, wenn sie in allen möglichen anderen Punkten nicht mehr das tun, was eigentlich Gott möchte. Selbst christliche Rockmusik ist da gemeint. Schmuck tragen, extravagante Kleidung. Es ist Gott auch nicht egal, wie wir uns äußerlich geben. Und Gott sagt in seinem Wort ganz deutlich, wir sollen keinen Schmuck tragen. Was ist Schmuck? Kann man vielleicht sagen. Naja, was ist Schmuck? Ketten, Ohrringe, andere Ringe. Gott möchte, dass wir gut angezogen sind, natürlich. Auch gerade für den Sabbat. Aber trotzdem nicht nach außen mehr scheinen wollen, als wir sind. Kein Schmuck tragen bedeutet Offenheit zeigen. Es ist interessant, ich habe mit jemandem gesprochen, die so in Hexenkreisen drin war. Und sie sagte, die Menschen, die zuerst angesprochen werden für diese Kreise, sind Menschen, Frauen, die viel Schmuck tragen. Warum? Weil sie meistens ihr fehlendes Selbstwertgefühl durch das Schmucktragen kompensieren wollen. Und die werden am leichtesten angesprochen und am leichtesten zu beeinflussen für ihre Sache. Ja. Gott sagt, wir sollen keinen Schmuck tragen und auch in der Kleidung. Und so kleiden, dass wir die Frauen nicht aufreizend gekleidet sind und auch nicht eine Modenschau abziehen. Dass man am Sabbat nur noch schaut, wer hat das schönste Kleid an und gar nicht mehr zuhört, was der Prediger sagt. Falsche Ernährung. Zum Beispiel Alkohol, Bohnenkaffee. Ich denke, man könnte noch die Liste weit fortführen. Gott hat uns auch gesagt, was gut ist, was gesund ist. Es geht nicht nur darum, das Schweinefleisch wegzulassen. Es geht auch darum, dass wir überlegen, was möchte Gott, wie ich optimal so leben kann und so gesund bin, wie er es möchte. Was es da für Dinge gibt, kann man sich heute informieren. Ich denke, Dr. Veit hat da einiges gesagt, was ganz interessant ist. Möchte ich nicht auf die Einzelheiten eingehen. Sex vor deiner Ehe oder neben der Ehe. Es ist heute erschreckend, wie leichtfertig auch in der Gemeinde manchmal mit diesen Dingen umgegangen wird. Rufmord. Das schlechte Reden hinter dem Rücken des anderen. Kritiksucht. Man kritisiert um der Kritik willen. Nun, ich denke, man kann durchaus kritisieren. Positive Kritik, konstruktive Kritik, die aus Liebe zum anderen geschieht, um dem anderen zu helfen, ist durchaus wichtig. Ist sogar angebracht, haben wir gestern in Lektionen darüber gesprochen, dass Jesus uns aufruft, dem Bruder zu helfen, wenn er einen Fehler macht. Aber es ist mittlerweile modern geworden in unserer Gesellschaft, alles, was Obrigkeit ist, zu kritisieren. Da wird die Regierung kritisiert und da werden die Firmen kritisiert und da wird der Boss kritisiert und alles wird kritisiert heute. Uns, das macht auch vor der Gemeinde nicht Halt, dann wird der Prediger kritisiert und alles. Ja. Gerade wenn man nur noch konsumiert, dann kann man gut kritisieren aus der Entfernung. Kritiksucht. Neid, Geiz, Habsucht. Ich denke, dass diese weltlichen Einstellungen heute auch in der Gemeinde, dich und mich, versuchen in den Griff zu kriegen. Satan versucht dich mit Neid, mit Geiz, mit Geldliebe, mit Habsucht versucht er, uns anzugreifen. Keiner von uns ist da irgendwo gefeit. Denn unsere Gesellschaft sagt, du bist nur dann was wert, wenn du viel Geld hast. Wenn du viel Besitz hast. Und wir sind Kinder unserer Zeit. Wir können uns nicht aus dem luftleeren Raum da irgendwo herausbegeben. Und es ist schwierig, diese Grundsätze, diese Einstellung nicht zu übernehmen. Deswegen müssen wir ganz klar immer wieder uns das für entscheidend ist, dass wir sagen, ich möchte nicht nach diesen Grundsätzen leben, möglichst viel Geld zu haben und möglichst was vor der Welt erscheinen zu wollen. Säkulare Gottesdienstformen. Dass man im Gottesdienst Anbetungsstile fördert, die den weltlichen Maßstäben nachempfunden sind und nicht dem, was Gott möchte. Das sind so einige Dinge, konkrete Dinge, die ich einfach mal aufzählen möchte. Ich denke, jeder kann sein, dass jeder von uns irgendwo Versuchungen hat. Und geht er vielleicht auch woanders? Vielleicht auch noch auf Bereichen, die ich nicht erwähnt habe hier. Gott möchte, dass wir in jedem Punkt ihm ähnlicher werden. Dass unsere Hingabe in jedem dieser Bereiche vollständig ist. Es ist eine Frage der Hingabe. Das sind keine Seligkeitsfragen hier. Das sind mit anderen Worten, diese Dinge schützen uns nicht davor, dass wir selig werden oder nicht selig werden. Aber diese Dinge sind eine Gehorsamsfrage. Das heißt, dass ich mit Jesus leben möchte und mich in diesen Bereichen vollständig Gott übergebe und dadurch erstens einen Segen erlebe hier, denn Gott sagt das ja nicht, um mich einzuengen, um mich irgendwo schlecht zu machen. Er möchte mir ein gutes Leben führen. Und er sagt mir, wenn du diese Dinge, wenn du das tust, wie ich es sage, dann wirst du ein glückliches Leben haben. Und von daher möchte Gott ja dein Glück. Aber es ist ein Zeichen dafür, wenn ich das tue, dass ich Jesus folgen möchte, dass ich eine vollständige Übergabe an Gott in allen Punkten erreicht habe. Eine Vision von Ellen White. Es ist interessant, was sie hier sagt. Ich sah Szenen des künftigen Gerichtes. Zu einer Gruppe gehörten solche Menschen, die für das Land eine Last bedeuteten. Als das Auge des Richters mit durchdringendem Blick auf diesen Menschen ruhte, traten ihre Versäumnisse klar zutage. Nun konnten sie erkennen, dass sie sich zu viel auf Gottes Barmherzigkeit verlassen hatten. Die zu dieser Gruppe gehörten, hatten das Ich an die oberste Stelle gerückt und nur für ihre eigenen Interessen gearbeitet. Sie waren nicht reich in Gott und sind auf seine Forderungen, die er ihnen stellte, nicht eingegangen. Die zu dieser Gruppe gesprochenen Worte waren sehr ernst. Ihr seid auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Wegen eurer geschäftigen Tätigkeit in weltlichen Dingen habt ihr die geistliche Verantwortung vernachlässigt. Dann wurde die Frage gestellt, warum habt ihr das Kleid eures Charakters nicht gewaschen und hell gemacht in dem Blut des Lammes? Die Frage ist, wie sieht bei dir die Balance aus zwischen deiner weltlichen Geschäftigkeit? Sie sagt hier geschäftige Tätigkeit in weltlichen Dingen und deiner geistlichen Verantwortung, deiner geistlichen Vorbereitung. Wenn wir eine vollständige Übergabe an Gott haben, dann heißt das, dann möchte Gott dich und mich verändern, in sein Ebenbild widerspiegeln. Gottes Kraft in deinem Leben sichtbar werden. Das Entscheidende ist nicht, wie toll und wie gut du nachher bist. Das Entscheidende ist, dass Gottes Kraft in deinem Leben sichtbar wird. Deswegen kann auch ein gerade Neubekehrter ein großes Zeugnis für Menschen sein, weil Gottes Kraft in seinem Leben auch sichtbar wird. Gott möchte in deinem Leben sichtbar werden. Und Gott möchte durch dein Leben sich anderen Menschen mitteilen. Durch deinen Charakter, durch dein Wesen und durch deine Worte. 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, Verse 5 bis 7. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Hier haben wir diesen Glaubensweg. Interessant ist, wenn Petrus uns aufruft, hier diese Veränderung zu erleben, dass wir Mühe daran wenden sollen, sagt er. Er sagt nicht, das wird auch automatisch kommen. Er sagt, wendet Mühe daran. Erweist es in eurem Leben. Wodurch kommt das? Vers 4. Da heißt es, denn durch sie, durch Gottes Kraft, sind uns die teuersten und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde der Welt. Das bedeutet, wenn du dein Leben vollständig Gott übergibst, dann bekommst du Anteil an der göttlichen Natur. Wodurch? Indem Jesus in dir wohnt. Und wenn Jesus in dir wohnt, bekommst du durch ihn Anteil der göttlichen Natur. Das heißt, du hast die Kraft zu überwinden. Die menschliche Natur hat keine Kraft zur Überwindung. Paulus sagt, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist die menschliche Natur. Aber hier sagt er, wir bekommen Teil der göttlichen Natur, wenn wir uns mit Jesus verbinden. Und wir können überwinden. auch in Lebensstilfragen. Gut, das war der dritte Grund, der weltliche Lebensstil. Jetzt möchte ich mal ein Bild zeigen. Wenn wir auf dem Weg gehen mit Gott, da versucht Satan uns in zwei Extreme zu führen. Entweder in den rechten Graben oder in den linken Graben. Ich habe jetzt über den linken Graben gesprochen. Falsche Lehren, Liberalismus, weltlicher Lebensstil ist der linke Graben. Und es kann sein, dass Satan, dass du denkst, ich will mich auf jeden Fall von dem linken Graben fernhalten, und du willst mal weiter nach rechts gehen, um dich vom linken Graben fernzuhalten, und du merkst vielleicht gar nicht, wie du auf einmal in den rechten Graben reinfällst. Da gibt es nämlich auch einen Graben. Und der rechte Graben, liebe Geschwister, ist in meinen Augen viel schlimmer als der linke Graben. Es sind beide schlimm, denn beide Gräben wirst du verloren gehen, in beiden Gräben. Was ist denn der rechte Graben, den du fallen kannst? Ich möchte das kurz schildern an das Volk Israel. Das Volk Israel hatte auch diese beiden Gräben. Und Satan hat es oft geschafft, sie in den linken Graben hineinzubuxieren. Sie sind oft abgefallen, sie haben sich den Heiden angepasst, sie haben weltliche Dinge getrieben und sie sind davon abgefallen, sie haben den Baal angebetet, sie haben alles Mögliche gemacht, bis Gott am Ende sie weggeführt hat nach Babylon. Und sie haben sich bekehrt. Sie sind zu Gott zurückgekommen. Sie sind nachher zurückgekommen in ihr eigenes Land. Und dann haben sie gesagt, wir dürfen nie wieder in den linken Graben fallen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir werden es verhindern, indem wir um Gottes Gebote noch eigene Gebote herumtun. Und wenn wir diese eigenen Gebote schon einhalten, dann werden wir aus Recht nicht Gottes Gebote übertreten. Und sie sind in den Graben des Formalismus gefallen. Des Formalismus und der Scheinheiligkeit. Und als Jesus auf die Welt kam, da haben die Pharisäer nach außen hin, waren es die frömmsten Menschen. Aber sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Der rechte Graben ist sehr gefährlich. Das ist der vierte Punkt. Extremismus, Formalismus, Fanatismus. Das bedeutet, dass wir durchaus vielleicht die rechte Wahrheit hochhalten, dass wir aber fanatisch werden, dass wir Nebenpunkte zum Hauptsache machen und dass wir nur noch auf Formalien herumreiten, dass formal alles stimmen muss. Ein Zitat dazu, das war schon einer zu schnell. Die oberflächliche, an Formen hängende Gruppe, deren Einfluss den Fortschritt des Werkes ständig behindert hat, wird den Glauben verleugnen und sich seinen geschworenen Feinden zugesellen, zu welchen sie sich schon seit langem hingezogen fühlten. Hier spricht Ellen White von den an Formen hängenden Menschen. Wenn wir die Wahrheiten der Bibel festhalten sollen, dann kann es auch passieren, dass wir nur noch an irgendwelchen Formen festhalten. Wie passiert das? Das passiert dadurch, dass ich Jesus aus dem Blick verliere. Wenn mir die Inhalte verloren gehen, dann fange ich an, mich an Formen zu klammern. Wenn ein anderes Schlusslied gesungen wird, dann gibt es einen Aufstand, weil die Form geändert wird. Das heißt, die Frage ist, wie wichtig ist die Form? Natürlich ist Form wichtig. Man kann nicht sagen, Form ist vollkommen unwichtig. Aber die Form wird nur dadurch einen Sinn bekommen, wenn ich weiß, warum ich sie halte. Und wenn die Inhalte stimmen, dann werde ich auch in der Form Gott richtig dienen. Was sind die Merkmale des Formalismus und des Fanatismus? Erstens, ich mache meine Erkenntnis zum Maßstab für alle. Ich versuche anderen, meine Erkenntnis aufzudrängen und zu sagen, du musst genauso glauben, wie ich das erkannt habe. Zweitens, die Form ist mir wichtiger als der Inhalt. Und drittens, ich erhebe Nebensächlichkeiten zum Mittelpunkt. Und es gibt auf diesem rechten Spektrum mittlerweile einige Gruppen und Gruppierungen, die sogar so weit am Ende gehen, dass sie sagen, die Gemeinde ist in Weltlichkeit und im Liberalismus versunken und die Gemeinde ist Babylon geworden und wir müssen rausgehen. Und sie glauben, ich allein habe Recht, auch wenn die ganze Welt untergeht. Und es ist unglaublich schwierig, mit solchen Menschen zu reden. Denn wenn sie der Überzeugung sind, sie allein haben Recht, auch wenn alle dagegen sind, Dann kannst du mit ihnen reden, wie du willst. Sie sagen immer noch am Ende, ich habe recht. Wenn man nicht mehr bereit ist, mit dem anderen zu reden, auf den anderen zu hören, nicht mehr bereit ist, auf den anderen zuzugehen, dann kommt man ganz schnell in den Fanatismus, in den Formalismus hinein. Ich denke, wir müssen uns schützen vor der Weltlichkeit, vor den falschen Lehren, aber genauso auch darauf, nur noch auf Prinzipien zu reiten, nur noch an Formen festzuhalten und die Inhalte zu vergessen. Was auch ganz stark zu sehen ist in diesem Formalismus, ist die Heuchelei. Dass ich nach außen hin versuche, etwas darzustellen, was durch mein Leben gar nicht gedeckt ist. Und ich denke, die Heuchelei ist etwas, wo wir alle irgendwo versucht werden. Wenn du am Gottesdienst, im Sabbat hier sitzt und dein Sabbatgesicht hast, dann zeigst du dich vor deinen Geschwistern immer mit der besten Seite. Und es kann durchaus auch sein, dass die Jugendlichen manchmal mit deinen eigenen Kindern dich sabbats anders erleben als in der Woche. Und dann sagen sie, warum hast du heute ein anderes Gesicht als gestern gehabt? Und vielleicht empfinden manche Jugendliche manches unserer Verhaltensweisen im Gottesdienst als Heuchelei. Wenn sie sagen, dass du schönartig dem Bruder die Hand reichst und dem nächsten Atemzug zu Hause über den Herd ziehst. Und sie wundern sich über diese Heuchelei. Ich denke, das sind Punkte, die in unseren Gemeinden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kenne euch so wenig, ich kann es sagen, weil ich euch nicht kenne, die in unseren Gemeinden vorkommen. Und deswegen ist es für unsere Kinder unglaublich wichtig, wenn unsere Kinder den Weg mit Jesus gehen wollen, dass sie uns echt erleben, auch am Sabbat. Und dass sie nicht glauben und denken, am Sabbat haben wir ein Sabbatgesicht, und ein anderes Gesicht als in der Woche. Da kommt man ganz schnell in diesen Formalismus rein. Und der Formalismus ist die größte Barriere für unsere Jugendlichen, zu Jesus zu kommen. Weil Jugendliche ein Gespür dafür haben, was echt ist und was nicht echt ist. Sie merken das. Deswegen, wie kann ich dem entgehen? Der fünfte Grund und der entscheidende Grund ist, ich habe keine Beziehung zu Jesus. Egal, in welchem Graben ich lande, egal, ob ich im Liberalismus bin, in der Weltlichkeit, egal, ob ich im Formalismus gelandet bin, egal, aus welchem Grund jemand ausgesichtet wird, immer ist die Grundursache eine verloren gegangene Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich mein Glaubensleben aufrechterhalten will, ohne meine persönliche Beziehung zu Jesus, dann wird es nur noch ein Gerüst werden, nur noch eine Form werden. Und am Ende werde ich ausgesichtet. Deswegen das Entscheidende ist, nimm dir Zeit für Jesus. Geh in die persönliche Beziehung. Im Leben Jesu lesen wir, wir sollten jeden Tag eine Stunde über das Leben Jesu nachdenken. Jeden Tag eine Stunde. Ist das zu viel Zeit? Vielleicht sollten wir einige Dinge, die uns so wichtig erscheinen, vielleicht weglassen. Damit wir diese Zeit haben. Wie viele werden die Gemeinde Gottes verlassen? Schon bald wird Gottes Volk durch Feuerproben geprüft werden. Ein großer Teil derer, die jetzt als echt und treu erscheinen, werden sich als minderwertiges Metall erweisen. Unsere Prüfung wird darin bestehen, zur Verteidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit beizustehen und die Schlachten des Herrn zu schlagen, wenn es nur wenige Helden gibt und die Mehrzahl uns verlässt. Wenn das Sonntaggesetz kommt, wenn die Sichtung da ist, wird mehr als die Hälfte uns verlassen. In dem letzten feierlichen Werk werden nur wenige große Männer teilhaben. Die, die Gottes Gemeinde in den letzten Tagen verlassen, werden dann auch die erbittertsten Gegner der Gläubigen sein. Es dauert nicht mehr lange, bis jeder geprüft werden wird. Manch ein Stern, den wir wegen seines Glanzes bewundert haben, wird dann in der Dunkelheit verlöschen. Wie eine Wolke wird der Wind die Spreu davontragen, sogar von Plätzen, wo wir bisher nur vollen Weizen sahen. Das sind ernste Worte. Das bedeutet, wir können uns nicht auf die Sterne verlassen. Es kann sein, dass der Stern verlöscht. Geht in die Beziehung zu Jesus hinein. Und seid mit ihm eng verbunden. Ich möchte ein paar Zitate jetzt überspringen. Wann sichtet Gott sein Volk? Wurde für die Sichtung verursacht? Erstens, sie wird verursacht vom Sonntagsgesetz. Haben wir gestern schon darüber gesprochen. Das Sonntagsgesetz wird den Druck bringen und viele, die nur Mitläufer sind, werden sagen, mir ist es egal, ich werde nicht meinen Kopf hinhalten dafür. Ellen White sagt, so mag der Scheinchrist jetzt von dem wahren Christen nicht zu unterscheiden sein. Aber die Zeit ist nahe, da sich der Unterschied zeigen wird. Lasst es Widerstand sich erheben, religiösen Fanatismus und Unduldsamkeit wiederum das Zepter führen und Verfolgung aufs Neue einsetzen, dann werden die halbherzigen Heuchler wanken und ihren Glauben aufgeben. Der wahre Christ aber wird feststehen wie ein Fels mit einem stärkeren Glauben, einer größeren Hoffnung als in den Tagen des Wohlergehens. Das ist eine wunderbare Verheißung. Die Untreuen werden rausgehen, aber die drin bleiben, die wirklich mit Gott in Verbindung haben, die werden dann einen stärkeren Glauben, eine größere Hoffnung haben. Wurde für die Sichtung verursacht? Zweitens die Laodicea-Botschaft. Die Botschaft an Laodicea, die Gott ihnen gibt, uns gibt, da möchte Gott uns aufrütteln, uns verändern. Ich lasse die Zitate mal weg. Die Zeit reicht nicht mehr. Die Frage ist, wie kann ich mich vor dem Abfall schützen? Die einzige Sicherheit liegt im Suchen nach der im Wort Gottes geoffenbarte Wahrheit. Der Sabbat, die Natur des Menschen und das Zeugnis Jesu sind die großen, bedeutsamen Wahrheiten, die verstanden werden müssen. Sie werden sich als ein Anker erweisen, der Gottes Volk in diesen trübseligen Zeiten bewahrt. Welche drei Wahrheiten müssen wir unbedingt verstehen? Erstens die Frage des Sabbats. Denn das ist zweitens die Natur des Menschen. Und drittens das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung. Der Sabbat, warum? Es geht hier um Katholizismus, Protestantismus. Um die Frage, warum diene ich Gott? Was ist der Urgrund meiner Anbetung, meiner Beziehung zu Gott? Als sichtbares Zeichen. Die Natur des Menschen, hier geht es um den Spiritismus. Weil der Spiritismus sagt, und heute immer mehr Menschen, die glauben, die Seele geht, wenn der Mensch stirbt, aus dem Menschen heraus und wird in den nächsten Menschen reingehen, die Reinkarnation. Und das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung. Denn Gott führt uns, auch durch die Schriften Ellen White, durch die letzten Tage. Und es ist ein Anker für uns in der letzten Zeit, der uns festhält bei dem Wahren. Alle, die in Übereinstimmung mit Gott leben, die durch den Glauben an ihn Kraft erhalten, dem Unrecht zu widerstehen und das Recht zu verteidigen, werden immer ernste Auseinandersetzungen haben. Sie werden oft fast allein dastehen müssen. Aber wunderbare Siege werden ihnen geschenkt, während sie sich ganz von Gott abhängig machen. Seine Gnade wird ihre Kraft sein. Ihr sittliches Feingefühl wird scharf und klar sein. Ihre moralischen Kräfte werden falschen Einflüssen standhalten können. Ihre Rechtschaffenheit wird wie die Moses von der reinsten Art sein. Das ist wieder eine wunderbare Verheißung, die wir hier haben. Es mag sein, dass wir in manchen Auseinandersetzungen allein dastehen. Aber Gott wird Siege schenken. Gott wird bei uns sein. Er wird uns die Kraft schenken, wenn wir mit ihm verbunden sind. Das Geheimnis liegt darin, dass wir mit Gott in Beziehung stehen. Deswegen bete an jedem Morgen, lieber Gott, ich weiß, dass ich auf mich allein gestellt nicht in der Lage bin, den Versuchungen Satans zu widerstehen. Ich weiß, dass ich Jesus und seine Kraft heute für meinen Alltag benötige. Nimm dir Zeit für Jesus, für die Beziehung zu ihm. Jesus möchte dich und mich dahin führen, dass ich mich weniger auf das verlasse, was ich tun kann, und mehr auf das verlasse, was er tun kann. Er möchte, dass wir weniger Zutrauen in unsere eigene Kraft haben und mehr Zutrauen zu seiner Kraft. Denn erst dann werden wir die Beziehung zu ihm in jeder Minute unseres Lebens als Bedürfnis empfinden und mit ihm verbunden sein. Gerechtigkeit durch den Glauben bedeutet in der Praxis, jeden Tag aufs Neue voll und ganz vertrauen, dass Jesus durch seinen Geist in mir lebt und mich dadurch befähigt, den Versuchungen Satans, die sicher kommen werden, zu widerstehen. Jeden Tag muss ich freiwillig mein Vertrauen auf Christus setzen, muss ihm glauben, dass er mir meine Sünden vergibt, muss ihm vertrauen, dass er mir die Kraft schenkt, zu überwinden und für ihn zu leben. Meine Lieben, die Bedingungen für die Erlösung sind immer gleich. Vor 50 Jahren und heute und auch in der Endzeit. Nur in der Endzeit wird man auch äußerlich sehen, wer ist dabei und wer nicht. In den letzten 50 Jahren, denke ich, sind viele gestorben, wo wir uns hinterher verwundern werden, wer dabei ist und wer nicht. Ich denke, wenn wir auf der neuen Erde sein werden, werden wir uns über drei Dinge wundern. Erstens, wir werden uns darüber wundern, über manche, die dort sind, die wir nicht dort erwartet haben. Zweitens, wir werden uns wundern über manche, die nicht dort sind, die wir dort erwartet hätten. Und drittens, wir werden uns wundern, dass wir selber dort sind. Gott segne uns, dass er bei uns ist, dass er uns festhält, dass wir auf dem Weg mit ihm gehen. Denn nur in ihm liegt die Sicherheit. Amen. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es uns möglich machst, dich zu erkennen, dass du uns dich offenbart hast. Und wir danken dir, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen. Hab Dank, dass wir dir antworten durften, dass wir Ja gesagt haben zu dir. Und Herr, wir möchten dir sagen, dass wir unser ganzes Leben dir geben möchten. Heute wieder ganz neu, mit allem, alle Bereiche unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns die Kraft schenkst, dir zu folgen. Hilf du uns, dass wir manche Dinge, die uns ablenken von dir, zur Seite legen können. Hilf du uns, dass wir Zeit finden für das persönliche Bibelstudium, fürs Gebet, für die persönliche Andacht. Hilf, dass Satan uns nicht von dir trennen kann. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du in unserem Leben dann mehr und mehr sichtbar wirst. Verändere du uns. Lass du uns Charakterfehler überwinden. Lass du uns weltliche Lebensformen überwinden. Bewahre uns davor, falsche Lehren anzunehmen. Aber bewahre uns auch davor, in Formalismus und in Heuchelei abzudriften. Lass du uns immer mit dir eng verbunden bleiben. Dass wir dich jeden Tag mehr erkennen können. Bis wir dich erkennen dürfen von Angesicht zu Angesicht und mit dir nach Hause gehen dürfen in dein ewiges Reich. Und wenn diese letzte Zeit kommt, wo die Sichtung kommen wird, Herr, es wird schmerzen, wenn wir sehen werden, wie viele Geschwister vielleicht rechts und links von uns stehen, uns verlassen werden und wie wir selbst angegriffen werden. Aber wir wissen doch, dass du den Sieg schenken wirst, einen großen und herrlichen Sieg. Lass uns an diesem Sieg teilhaben, dass wir alle dabei sein dürfen, wenn du kommst in die Wolken des Himmels. Und darauf warten wir und darum beten wir. Komm doch bald. In Jesu Namen. Amen. Amen.